Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Demnächst im Kino stimmt leider nicht. Und er ist wahnsinnig lange, dieser Film. Ich habe ihn verpasst. Ich wollte ihn extra gucken für die Reihe hier. Aber wenigstens den Trailer wollte ich euch nochmal zeigen, um damit so ein bisschen unsere Glücksreihe abzuschließen. Der Clip hat irgendwie, finde ich, nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was wir bisher hatten. Und vielleicht ist deutlich geworden, es gibt nicht so einen Schlüssel zum Glück, sondern es sind eher viele Faktoren, die zusammenkommen. Ne? Bewusster lachen, haben wir gesagt, bewusster das Leben feiern. Oder Sport, körperlich aktiv sein oder in Freundschaft investieren. Vielleicht erinnert ihr euch an Davids Predigt. Oder in die Liebe, verliebter lieben. Und dann letzte Woche Ziele setzen, zielorientiertes Leben. Auf ein Ziel hin leben macht glücklich. So. Ich hoffe, dass irgendwie in dieser Reihe eine Sache für dich dabei war, die du angehen willst. Vielleicht, ich kenne Leute, die tatsächlich mehr Sport machen jetzt. Einer der seltenen Fälle, wo man mal merkt, dass die eigene Predigt irgendetwas bei Menschen bewirkt. So. Vielleicht ist es auch eher so, dass in allen diesen Bereichen du gemerkt hast oder dir was bewusst geworden ist, wo du was verändern willst. Glücklich leben ist tatsächlich, glaube ich, eine Kunst, so wie ein gutes Essen vorbereiten, wo man ein Rezept braucht irgendwie. Aber es ist eine Kunst, aber immerhin sagt dieser schlaue Mensch, jedenfalls sieht er ja so aus, ne, dass es Hoffnung gibt. So. Heute lautet das Thema aber mehr als glücklich. Und damit schließen wir diese Reihe von Ratschlägen ab und lassen sie hinter uns. Und heute kommt auch kein neuer Ratschlag mehr. Weil nämlich diese ganze Glücksgeschichte, die ist schon wichtig. Aber mir ist jetzt am Ende der Predigtreihe auch nochmal wichtig zu sagen, ja, aber. Das ist mein erster Punkt. Ja, es ist wichtig, aber. Julian hat eben gesagt, er wird euch sagen, das Leben ist nicht dazu da, euch glücklich zu machen. Und ich fürchte, ein bisschen ist das so. Ja, es ist gut, sich über das Glück Gedanken zu machen, aber. Ja, Glücksformeln sind wichtig, aber es gibt mehr zu sagen zum Glück, als nur, wie kann man glücklicher werden. Es muss mehr geben als Glück, weil man nicht immer Glück hat. Selbst wenn man alle Ratschläge beachtet. Diesen Freitag, vor zwei Tagen, war ich in der Werkstatt, mein Auto wieder dahin gebracht, wieder mal, also in letzter Zeit viel zu oft, viel zu teuer. Und das ist schon mein erstes Ja, aber, dass ich dem Glück entgegenzuhalten habe. Dinge gehen kaputt, die nicht kaputt gehen sollten. Zum Beispiel Zahnriemen, Spannrollen. Und die sind teuer. Dinge gehen kaputt, die nicht kaputt gehen sollten. Ja, glücklich werden schön und gut, aber was ist mit dem Glück, wenn man Pech hat? Was ist mit dem Glück, wenn man Pech hat? Und es gehen wichtigere Dinge kaputt als Autoteile im Leben. So, ich war also in dieser Werkstatt und danach hat man ja kein Auto mehr, ne, wenn man es da lässt. Also fuhr ich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln von der Zellerau über den Bahnhof zurück nach Oberdürbach. Und weil ich eigentlich viel zu wenig Zeit hatte, um jetzt hier lange, dreiviertel Stunde oder was, da in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu sitzen und nicht am Schreibtisch, habe ich gedacht, na, ich nutze die Zeit und bereite mich schon mal innerlich auf meine Predigt vor, mehr als glücklich und so. Und ich habe einfach mal die Leute, die mir da so begegnen, die mir da so in den Blick kamen, mir angeschaut und mir über deren Glück Gedanken gemacht. Das habe ich natürlich da ein paar Leben interpretiert, ohne die Leute zu kennen, aber egal. Und da war gleich an der Bushaltestelle, an der Straßenbahnhaltestelle in der Zellerau, stand eine ältere Frau, die auf den ersten Blick betrunken wirkte, weil sie so wankte und sich auf diesen Sitz ganz wackelig dann niederließ und so ein bisschen sehr desorientiert wirkte. Beim näheren Hinsehen war sie nicht betrunken. Ich weiß nicht genau, was mit ihr war. Auf jeden Fall, als die Bahn kam, kam sie aus eigener Kraft nicht aus diesem Stuhl raus da. Das war dann meine Gelegenheit für eine gute Tat an diesem Tag. Ich habe sie dann auch irgendwie in die Bahn da rein buxiert. Und in dem bisschen Wortwechsel hat man gemerkt, die ist schon klar im Kopf. Die ist nicht betrunken oder so. Aber als ich dann so ein paar Reihen weiter mir gegenüber da in der Bahn saß, dachte ich, dieses Leben macht auch Menschen kaputt. Die war nicht einfach alt und klapprig so, sondern sie wirkte fertig, leerer Blick, so eine von den Menschen, die, wenn du sie anschaust, ahnst, dass du dich im Alter um 20 Jahre nach oben verschätzt. So, verbraucht, einsam. Also, wie ist das mit dem Glück? Ich weiß natürlich nicht, ob sie glücklich ist, ne? Aber sie wirkte eher wie jemand, der über Glück schon lange nicht mehr nachdenkt, der eigentlich gar keine Kraft mehr hat zum glücklich werden. Was helfen jetzt so einem Menschen? Glücksformeln. Mach mehr Sport. Oder investier in Freundschaft. Also, was ist mit dem Leben oder mit dem Glück, wenn du Pech hast und das Leben Dinge kaputt macht in dir? So, dann war ich am Bahnhof, da ein Jugendlicher, sehe ich da, vielleicht so 19 oder ich weiß nicht, 17, keine Ahnung, unterhält sich mit seinem Kumpel, und zwar so eine dieser Gesprächsarten, wie du sie eigentlich nur aus Satire-Sendungen kennst, ja, mit viel Alter, korrekt, weißt du, und so. Und er unterhielt sich da so. Und dann war aber der Kumpel weg und er stand so allein, lehnte sich allein so neben mich gegen dieses Geländer, wartet auf die Straßenbahn, war auf dem Weg zur Arbeit, das sah man an seiner Hose, die war so ein bisschen vollgemalert. Und sein Blick, sein Gesicht sprach Bände. Sein Gesicht sagte aus, wie viel Bock er auf seine Arbeit hat und überhaupt auf sein Leben, nämlich null. Ist jetzt wieder interpretiert, ne? Aber so sah er aus. Also wie jemand, den dieses Leben ankotzt. Das ist ja eine schöne Sache mit dem Glücklichsein. Aber was ist, wenn dich dieses Leben anödet, ankotzt, was immer. So sah er jedenfalls aus. So, und dann kommt da ein Typ vorbeigelaufen, immer noch an dieser Bushaltestelle, ist immer noch eine Straßenbahnhaltestelle, wenn man da vom Bahnhof nach Krombühl rausfährt. Da kommt ein Typ vorbei. Erster Eindruck, jemand, der sein Leben im Griff hat. Er war am Telefonieren, ziemlich laut mit dem Handy, sehr nicht edel gekleidet, aber er sah gut aus, gepflegt, so Mitte 40, irgendwie so in der Blüte seines Lebens. Der steigt dann mit mir in die Bahn und ich höre das Gespräch mit, weil er ordentlich laut telefoniert. Und man kriegt mit, er ist auf Arbeitssuche und er spricht gerade mit einem potenziellen Arbeitgeber oder der Sekretärin oder so, und er tut das in sehr selbstbewusstem Ton. Also wie jemand, der unheimlich was drauf hat, und also er benutzt so Sachen wie, rufen Sie mich zurück, dann können wir vielleicht ins Geschäft kommen, und wie einer, der gerade von unterwegs mal eben einen ganz großen Deal macht. So war sein Gehabe, aber zwischen den Zeilen spürte man, konnte man sich immer so ausmalen, was das Gegenüber am Telefon sagt, ne? Man spürte bei der Mitarbeiterin, bei der kommt an, also man hatte das Gefühl, sie hat ihn durchschaut. Sie ist ganz schlecht zu erreichen heute. Und ihre Handynummer, nee, möchte sie ihm auch nicht geben. Und sie hat kein Diensthandy. Und also man merkte, sie wimmelt ein bisschen ab. Und er war, wenn man ihn länger so sah, auch jemand, wo man dachte, ja, wimmel ihn ab. Ich glaube, er ist nicht das, was er vorgibt zu sein. So wirkt er ein bisschen. Egal, wie ist das mit dem Glück, wenn die Welt dich nicht mehr braucht? Wenn die Welt dich nicht mehr braucht. So, und dann steige ich um in den Bus. Wie heißt die Straße da? Pestalozzi-Straße, ne? Vor mir der Busfahrer. Stiernacken, Ohrringe. So, jetzt habe ich von dem seinem Leben gar keine Angst. Er hat ja gar nichts gesagt, außer Busfahren, ne? Aber ich habe mal so ihn als Projektionsfläche auf meine Gedanken benutzt. Er hat auch einen breiten Rücken zum Projizieren. Ich dachte, Glück, schön und gut, aber was? Oder mal ganz ehrlich, das Leben ist ja oft auch einfach eintönig, ja? So, Alltag ist Alltag. So, da drehst du immer so deine gleichen Runden, und manchmal denkt man auch, ja, da hast du so Ansprüche an das Glück, aber so viel hat das Leben nur auch nicht zu bieten. Jetzt finde ich Busfahrer gar nicht so einen schlechten Beruf. Wenn ich keinen mehr hätte, würde ich auch sowas machen, irgendwie Taxi fahren oder so. Aber trotzdem, irgendwie strahlt das für mich so ein bisschen was von, manchmal ist das Leben auch einfach langweilig. So, und dann, letzte Personengruppe jetzt, dann stieg der Waldkindergarten ein, oben am Zomm. Die fahren morgens um 8:50 Richtung irgendwie Oberdörbach und Kinder im Wald. 20 quirlige kleine Pimpfe, die waren glücklich, jedenfalls wirkten sie so, weil es gab eine Abstimmung. Ich habe danach auf der Homepage mal gelesen, die stimmen immer ab im Bus, was sie denn welchen Ort sie im Wald ansteuern. Also jedenfalls habe ich so mitgekriegt, Matschrutsche war gestern gewesen. Ein Kind wollte heute auf die Rennbahn, was immer genau das im Wald ist, vielleicht ist auch der Sportplatz unten, aber da sagte sie dann, nee, ist zu matschig heute, habe ich nicht kapiert, wenn gestern Matschrutsche, heute ist die Rennbahn zum, aber gut. Und heute ging also, es ging die Wahl um Kletterstelle oder Bärenfalle. So, Klettersteile hat gewonnen. Ich hätte jetzt spontan auch noch nicht Bärenfalle irgendwie. Keine Ahnung, was einen da erwartet. Jedenfalls, die strahlten so ein bisschen pures Glück aus. Freiheit, gelebte Demokratie. So, weil ich jetzt aber mal so melancholisch drauf war schon, ne, durch meine Busfahrt, wahrscheinlich auch immer noch, weil ich mein Auto in die Werkstatt gebracht hatte, habe ich so gedacht, okay, ja, in eurem Alter, ne, da ist das Leben noch ein Spiel, so scheint es jedenfalls. Aber wer von euch, das waren so 20, wer von euch wird wohl in den nächsten 10 Jahren erleben müssen, dass die Eltern sich trennen? Wer von euch, also statistisch gesehen wären das viele oder einige müssten das eigentlich erleben. Oder wer von euch wird noch als Kind schwer krank werden? Wenn ihr Glück habt, keiner. Wenn ihr Glück habt. Wer wird in der Schule ein Außenseiter sein von euch und sein Selbstbewusstsein noch verlieren, bevor er Erwachsener ist? Irgendwie so. Solche Gedanken macht man sich eigentlich nicht im Anblick eines Kindergartens, ne? Aber irgendwie. Also eine Fahrt mit der WVV von Zellerau nach Oberdörbach reicht und du weißt, Glück ist schon eine tolle Sache, aber Glück ist sehr zerbrechlich. Man kann was dafür tun, aber Glück scheint immer irgendwie auch noch Glückssache zu sein. Und manche haben kein Glück und manchmal, so schien mir das, haben Menschen eigentlich überhaupt keine Grundlage, auf der sie Glück aufbauen könnten. So, und Glückstipps bringen dann gar nicht so viel. So, jetzt glaube ich an Gott, ne? Und ich habe mich gefragt, sag mal, in welcher Weise macht Gott eigentlich glücklich? Wenn jetzt Gott in das Leben von unglücklichen Menschen kommt, werden sie dann glücklich? Ich denke auf eine gewisse Weise, ja, ich kenne Leute, die sind echt aufgeblüht, seit sie gemerkt haben, da ist Gott in meinem Leben und mein Leben hat eine ganz andere Grundlage. Die sind aufgeblüht, ja, die würden sagen, ich bin glücklich geworden. Aber ich kenne auch Menschen, die kennen Gott und die haben kein Glück. Und ihr Leben ist schwer. Und die würden nie einfach sagen, Gott macht glücklich. So. Also, es muss mehr geben als Glück. Und dieses Mehr, was ist es eigentlich? So. Jetzt habe ich eine Antwort im Römerbrief gefunden. Die Passage, die ich gleich vorlese, ist wie alles im Römerbrief kompliziert und man bräuchte total lange Zeit, um die so richtig intensiv auszulegen. Aber ich glaube, so die wichtigsten Punkte werdet ihr verstehen und mitnehmen können. Ich habe in diesem Abschnitt vom Römerbrief dieses WVV-Busfahr-Melancholie-Gefühl wiederentdeckt. Bei Paulus nämlich. Aber auch dieses Größere als Glück. So. Römer 8, ab Vers 18. Ihr seht es jetzt nicht da oben, aber gleich, wenn ich es nochmal so durchgehe, werdet ihr den Text immer vor euch sehen. Warum lacht ihr jetzt? Ach so, okay. Also, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Da werde ich schon gleich sagen, ich habe nicht rausgefunden, wer hier gemeint ist. Manche sagen, Gott hat das der Welt auferlegt. Manche sagen, nein, der Gegenspieler. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Ich bin noch nicht fertig. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun ist aber eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was schon verwirklicht ist? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles dadurch forscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die ein, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schwieriger Text werdet ihr kaum beim ersten Mal so gleich verinnerlichen können. Ich gliedere das ein wenig auf und schreibe so drei Überschriften darüber. Immer unter der Frage, was ist dieses mehr als Glück? Erster Punkt, mehr als Glück oder mehr als glücklich durch Gottes Zukunft. In dem ersten Teil sagt er, jetzt seht ihr den, ne? Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der wir teilhaben. Und dann redet er davon, dass die Schöpfung sehnsüchtig darauf wartet. Herrlichkeit, was er hier nennt, das ist sozusagen das, was Paulus vielleicht Glück nennen würde. Ja? Herrlichkeit. Alles, was das Glück zerstört, wird nicht ins Gewicht fallen gegenüber der neuen Welt Gottes, die kommt. Paulus' Zeit war eine andere als unsere, aber auch unsere Zeit hat Leiden. Vielleicht nicht an die er jetzt denkt oder an die seine Leser da dachten. Aber da gibt es Dinge, die Glück zerstören. Und er sagt, das fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was kommt. Eine perfekte, gesunde, wiederhergestellte, intakte Welt. Ein Traum sozusagen, ja? Und Paulus empfindet so ähnlich wie wir, wenigstens wie ich, die Welt sehnt sich danach. Also die Schöpfung, die Natur, Fauna, Flora, Menschheit, alles sehnt sich danach. Quält sich mit dem Schicksal der Vergänglichkeit. Dass Dinge kaputt gehen, die nicht kaputt gehen sollten. Und wenn dir jetzt also diese Glücksreihe in den letzten Wochen ein bisschen auf den Geist gegangen ist, weil dein Leben schwer ist und du eigentlich nicht dauernd hören willst, wie man noch ein bisschen glücklicher wird. Wenn das dir so ging, dann gibt's hier jemand, dem geht's genau wie dir. Nämlich die ganze Schöpfung, die Welt, seufzt, stöhnt, kann nicht mehr, sagt Paulus. Wie eine Frau in Geburtswehen. Aber da ist die Hoffnung einer Geburt, ne? Die Hoffnung, dass Leben geboren werden wird. Die Hoffnung das Wissen, dieser Zustand wird enden. Die Welt wird erlöst werden eines Tages. Und das glauben zu können, ist mehr als glücklich sein. Diese Zukunft Gottes glauben zu können. Das ist noch nicht der Punkt, auf den ich heute zentral hinaus will, aber es macht schon einen riesigen Unterschied, das glauben zu können. Das hier, durch diese Welt, durch die du mit der Straßenbahn fährst, ist nicht die letzte Welt, in der du lebst. Es ist nicht die letzte Welt, in der du lebst. Und Menschen, die kein Glück haben, aber auf die Welt Gottes hoffen, also auf den Himmel, wie man landläufig sagt, die haben eine ganz andere Kraft, unglückliche Zeiten durchzustehen. Man hat Untersuchungen angestellt. Was macht den Unterschied aus zwischen Menschen, die jahrelanges Leid in Arbeitslagern überlebt haben und solche, die an diesem Leid gestorben sind? Also jetzt nicht, indem sie umgebracht wurden, sondern indem sie einfach die Kraft verloren haben und untergegangen sind da drin. Aufgegeben haben. Und das Ergebnis, viele der Überlebenden ist eines gemeinsam. Während ihrer Gefangenschaft gab es etwas, für das es sich zu leben lohnte, etwas außerhalb dieses Lagers. Ja? Die Hoffnung, das hier ist nicht das Letzte, was ich im Leben tun werde. Es gibt da draußen noch einen Sinn für mich. Etwas, wofür ich überleben muss, ein Ziel. Gab ihnen die Kraft, das auszuhalten, was Menschen eigentlich nicht ertragen können. Also Hoffnung birgt eine ungeheure Kraft. Das hier ist nicht die letzte Welt, in der du lebst. Erinnere dich an den Satz, wenn du das nächste Mal bedrückt bist. Das hier ist nicht die letzte Welt, in der du lebst. So, okay, warum kann man auf sowas hoffen? Warum kann man auf sowas hoffen, auf so eine Zukunft? Was macht uns sicher, dass es so sein wird? Man kann auf sowas hoffen, weil Gottes Zukunft, Gottes neue Welt schon stückweise in unserer Welt angekommen ist. Das ist mein zweiter Punkt. Mehr als glücklich durch Gottes Geist. Ich glaube, das lese ich nochmal ganz vor. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, also dieser Zukunft, ne? Sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein, ne, dass diese Freiheit mal ganz kommt. Nun aber ist eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrt, bis es sich erfüllt. Ich möchte in diesem Abschnitt vor allen Dingen den Schwerpunkt auf den Anfang legen, den ersten Vers, den ersten Satz. Paulus spricht hier Leute an, die sich als Söhne und Töchter Gottes verstehen, ja, also glaubende Menschen, genauer gesagt an Jesus Christus glaubende Menschen. Und auch diese Leute seufzen innerlich offensichtlich, ja. Also, meine Frage eben, macht Gott eigentlich glücklich? Man müsste sagen, anscheinend nicht. Also jedenfalls nicht einfach so. Nicht so, dass man sagen kann, glaub an Gott und du bist glücklich. Hier sind Menschen, die glauben und die seufzen. So. Aber etwas von Gottes neuer Welt ist bei ihnen angekommen. Paulus nennt es den Teil des künftigen Erbes. Ein Teil des künftigen Erbes. Das ist ja ein Bild, ne? Also nach dem Motto, du wirst mal fett erben, du wirst reich werden. Und hier ist eine Anzahlung. Und weil du diese Anzahlung in Händen hältst, 10.000 Euro, bist du dir sicher, dass diese Zukunft Wahrheit ist und keine Illusion, mal fett zu erben. So, jetzt ist diese Anzahlung keine 10.000 Euro, von der Paulus spricht, sondern Gottes Geist. Mancher hätte jetzt vielleicht lieber das Geld. Der Geist Gottes hat so ein schlechtes Image, vielleicht wegen seines etwas unheimlichen Namens. Aber ich habe in der Straßenbahn da, als ich irgendwie so über die traurige Welt melancholierte und als ich mich gefragt habe, was gibt es eigentlich für einen Grund, etwas vom Leben zu erwarten? Was gibt es für einen Grund, etwas vom Leben zu erwarten, wenn einen das Glück, das äußere Glück verlässt? Und was macht eigentlich Gott da für einen großartigen Unterschied? Ich habe da an Gottes Geist gedacht, zugegeben, vielleicht weil ich wusste, es wird Pfingsten sein, wenn du predigst. Aber ich finde das ganz wichtig, was Paulus hier sagt. 10.000 Euro ist wesentlich weniger als dieser Teil von Gottes Zukunft, der schon in unserem Leben angekommen ist, den die Bibel Gottes Geist nennt. Ganz am Anfang, als die Erde geschaffen wird, Genesis 1, so, da ist der Geist Gottes schon mit im Spiel. Er ist es sozusagen, der die Welt belebt. Er wird der Atem Gottes genannt. So, die Vitalität. Die Vitalität Gottes, die in seine Schöpfung reinkommt. Und dann geht die Welt vor die Hunde. Und immer wieder gibt es aber im Alten Testament einzelne Menschen, die auf eine ganz besondere Weise Gottes Geist in sich tragen und dadurch eine Verbindung zu Gott haben und dadurch kann Gott durch sie in dieser Welt handeln. Und versucht durch sie, die Propheten oft, diese Welt für seine neue Zukunft zu gewinnen. Und dann Jesus, ne, der Gott, der sozusagen in der Straßenbahn sitzt oder im Bus. Der Gott, der nicht nur ein bisschen hilft, sondern der heilt, der Menschen gesund liebt, der Worte des Lebens hat. Also Jesus, der von der Zellerau bis Oberdürbach gefahren wäre, hätte eine Spur hinterlassen, eine Schneise der Zukunft Gottes bei Menschen, eine Schneise veränderter Menschen, eine Spur von Segen. Wenn man Gottes Geist mit dem Radar sichtbar machen könnte, dann hätte man da eigentlich auf Google Earth dann irgendwie so eine helle Spur sehen müssen. Der Linie, was ist das, 2 oder sowas? Und dann kommt die 1, glaube ich, und dann die 13. Robert Dürbach. Also, bei Jesus am allerstärksten Gottes Geist anwesend bei Menschen. Und dann, am Ende seines Wirkens, sagt er so, dieser Geist Gottes, der wird ausgegossen. Was nicht heißt, dass er verschüttet wird, sondern er wird ausgegossen, also flächendeckend in die, die mir folgen. Das geschieht dann an Pfingsten und Pfingsten ist heute. Pfingsten feiern wir heute. Also wir feiern, dass Gott etwas von seinem Wesen in diese Welt hineingegeben hat. Dass seit Pfingsten etwas von seiner Seele in dieser Welt pulsiert. In den Menschen, die an Gottes Zukunft glauben, die jetzt schon hoffen. Für sie hat Gottes Zukunft sozusagen bereits begonnen und sie wissen das durch diesen Geist Gottes, den sie schon haben. Der Geist Gottes, Gott selbst, ist wieder in der Welt anzutreffen. Das heißt, er hat sie zurückerobert. Nicht vollendet, aber endgültig. Schon endgültig, das steht nicht mehr offen. So, und Gottes Geist in sich zu tragen, das bedeutet, wie wenn du durch ein kriegsgeschütteltes Land gehst und du warst dabei, als der Friedensvertrag unterschrieben war. Du weißt schon, Es ist Frieden. Hier ist noch Krieg. Hier wird noch gestorben, hier wird noch geschossen, hier wird noch gelitten. Aber ich weiß, dass der Friede schon beschlossen ist. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und du selbst, du leidest mit, obwohl du weißt, dass schon Frieden ist, ne? Aber das hier sieht aus wie Krieg für dich, das ist auch noch Krieg, aber der Friede ist die größere Realität. Und er wird kommen, bald. So. Das ist so ein Bild vielleicht für das, wie wenn du mit Gottes Geist durch diese Welt gehst. Also das Leben in der Straßenbahn sieht aus vielleicht wie Gott verlassen, aber es ist es nicht. Gottes Geist ist wieder anwesend in deiner Welt. Und du kannst die Augen öffnen, um es zu bemerken. Und vor allem, wo du hingehst, da geht er hin. Ne? Da taucht etwas auf von Gottes neuer Welt. Dritter Punkt. Mehr als glücklich durch Gottes Beziehung. Der letzte Teil dieses Textes ist auch wieder kompliziert ein bisschen. Vor allen Dingen ist er so ein bisschen irgendwie in sich unlogisch. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Also nicht nur wir seufzen, ne, so unter der Welt, die noch nicht so ist, wie sie sein sollte, sondern auch der Geist Gottes, der in uns lebt, tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Menschen, Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Also, wenn Gott in dir lebt, wenn du diese Anzahlung hast, dann ist das nicht nur eine Anzahlung, du weißt, später wird es mal gut, sondern es stellt jetzt schon eine, wie ich finde, geheimnisvolle Verbindung zwischen dir und Gott her. Gottes Geist steht hier, fleht und seufzt. Also, eigentlich tut er das, was unglückliche Menschen tun. Er tut, was unglückliche Menschen tun. Könnte das anders sagen? Gottes Geist hat sich so mit dir verbunden, dass wenn du an der Welt leidest, er an der Welt leidet. Wenn du weinst, weint Gott. Wenn du betest, betet Gott. Und da ist jetzt die Unlogik drin, die ich meinte, ne? Also Gott und Heiliger Geist wird hier so auseinandergenommen, als ob das zwei verschiedene wären. Man könnte es vielleicht so sagen, wenn du betest, hört Gott sich selber beten. Paulus versucht das an dem Bild wie so eine eines Übersetzers deutlich zu machen. Wir beten, aber wie können wir so beten, dass das Gebet was verändert? Aber da ist der Geist Gottes in uns, der uns das übersetzt. Ich glaube, das ist auch nur ein Bild. Das klingt ein bisschen unlogisch, aber so klingt man eben, wenn man versucht, mit Worten zu erklären, wie das ist, wenn Gott ein Teil von sich selbst in Menschen hineingibt und es ein Teil des Menschen wird. Also Gott ist dir nicht nur nah, sitzt in der Straßenbahn irgendwie da und beobachtet die Leute, so wie ich das gemacht habe, und manchmal hilft er der Oma da rein oder manchmal tut er auch ein bisschen was Größeres. Wenn man ihn eben bittet so und wenn man die richtigen Worte findet oder die richtigen Kerzen irgendwo anzündet oder weiß ich was tut, damit er irgendwie was macht und in unser Leben eingreift. Gott ist uns nicht nur nah, um ab und zu helfen, sondern da, wo ein Mensch glaubt, da ist Gottes Geist mit seinem Geist wesenhaft verbunden. Also mehr als nah ist das. Also fahr mal mit diesem Bewusstsein Straßenbahn. Da ist ein direkter Link zwischen dir und Gott. Ihr sprecht dieselbe Sprache. Ihr seid ständig in Verbindung, selbst wenn du nicht ständig mit Gott redest. So. Wo du hingehst, da geht Gott selbst hin. Nicht, weil du Gott bist, ne? Ich hoffe, wir verstehen uns. Das ist mehr als Glück, finde ich. Diese tiefe Sicherheit der Verbindung mit Gott ist mehr als Glück. Man könnte sagen, das sagt Paulus im letzten Vers, es ist alles in Ordnung, auch wenn nicht alles in Ordnung ist. Das ist das Wissen, es ist alles in Ordnung, auch wenn nicht alles in Ordnung ist. Was auch passiert, alles trägt zum Besten bei, weil alles wird in Gottes Zukunft münden. Und diese Zukunft ist jetzt schon bei dir angekommen. Sie wird vollendet kommen, aber sie löst jetzt schon Hoffnung in dir aus. Und man kann mit dieser Zukunft jetzt schon in Verbindung sein. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Ich hoffe, du findest einen Gedanken in dem, was ich gesagt habe, der dir hilft, das Leben zu leben, wenn es nicht so richtig glücklich ist. Oder wenn andere nicht so richtig glücklich zu sein, sind, etwas von dieser Hoffnung in das Leben anderer reinzutragen. Und wir feiern Abendmahl heute. Ihr seht das hier, dass wir das wieder aufgebaut haben. Und das Abendmahl, es ging jetzt in der Predigt nicht ums Abendmahl, ne? Und das Abendmahl ist auch nicht, das wird auch nicht an Pfingsten gefeiert, so. Aber das Abendmahl, also in der Bibel, ne? Das Abendmahl ist aber ähnlich wie Gottes Geist, der in diese Welt reinkommt, etwas, wo etwas Göttliches in etwas ganz Normales reinkommt, ne? Brot und Saft, so. Und wo, ohne dass man das erklären kann, Jesus uns versprochen hat, wenn ihr das nehmt, dann bin ich euch wesenhaft nah. Dann ist es, als ob ihr euch mit mir verbindet. Das tut ihr dann. Erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Nicht in einer magischen Weise, sondern in einer Weise, wir Menschen brauchen solche Dinge, die wir schmecken und sehen, um uns zu erinnern, was die Realität ist. Ich bin euch nah, so wie ihr Brot und Wein zu euch nehmt. Das Abendmahl ist sozusagen ein Bild dafür, für Gott mitten in unserer Welt. Wir werden das gleich so machen, wer es noch nie miterlebt hat, dem erkläre ich es nochmal. Ihr kommt nachher, wenn wir das sagen, einfach nach vorne hier und hier sind zwei Leute, da sind zwei Leute, die euch Brot und Becher gleichzeitig in die Hand drücken. So, ihr kommt also nicht zweimal und dann setzt euch mit beidem wieder hin und verschüttet es nicht, aber nehmt es zu euch in der Zeit, die ihr braucht. Ja, ihr könnt das schnell machen oder euch Zeit lassen. Ihr müsst euch auch nicht gleich hier anstellen, ihr könnt ruhig auch 10 Minuten abwarten. Die Band wird ein paar Lieder mit uns spielen und singen. Und wenn du sagst, eigentlich ist mir dieses Ding nicht so geheuer mit Gott und Jesus und was Abendmahl jetzt für mich bedeutet, weiß ich auch nicht so richtig. Steh nicht auf und komm nach vorne nur, damit du der Form genügst. Also mach es ehrlich. Wenn es im Moment nicht dein Ding ist, dann bleib einfach sitzen. Und dadurch, dass nicht alle gleichzeitig aufstehen, merkt das auch kein Mensch. Und auf dem Zettel haben wir so ein bisschen einen Ablauf und hinten drauf sind Texte. Wenn du da sitzt und die Lieder nicht deine sind oder wie auch immer, dann lies mal diese Texte durch, wenn du magst, die so ein bisschen zum Denken anregen. Auch 2 Gebete, die vielleicht deine Gebete sein könnten. Ja. Die Juliane wird uns jetzt das Gebet vorlesen, was auch auf dem Zettel steht. Ihr könnt es mitlesen. Steht bitte dazu auf, zu dem Gebet.
Großer Gott, danke für dein Leben unter uns und dein Sterben am Kreuz. Danke für deine selbstlose, befreiende, entwaffnende, zum Äußersten bereite Liebe, die sich für uns aufgegeben hat. Danke für deinen Sieg über die Vergänglichkeit und das Böse, das in dieser Welt so viel Macht hat und dem wir leider auch in uns selbst begegnen. Danke für deine Auferstehung und für den Sieg des Lebens über den Tod. Danke für deinen Geist, durch den du jetzt in uns lebst. Wir legen all unsere Hoffnung in den Glauben, dass deine neue Welt jetzt schon beginnt und eines Tages in Vollendung da sein wird und dass es sich lohnt, die unglücklichen Zeiten zu tragen, weil glückliche Zeiten kommen werden. Wir nehmen das Brot und den Wein und machen uns bewusst, dass wir Anteil haben an deinem Sterben und deinem Leben. Wir essen das Brot und trinken den Wein in der Hoffnung, dass du hältst, was du versprichst und du Hoffnung in unser Leben bringst. Wir bitten um Kraft, wir bitten um Hilfe, wir bitten um deinen Geist, der uns Kraft gibt zu leben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.